Der Wettbewerb wird der DB nicht schaden. Ja? Die mehr, dass quasi da Wettbewerb dazu führt, dass es der DB schlechter geht. Das haben die schon vor 10 Jahren beim Fernbus erzählt. Ja? Das war damals falsch und ist jetzt wieder falsch auf der Schiene.
Chefgespräch. Ein Podcast der Wirtschaftswoche. Mit Beat Balzli.
Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Vivo-Podcasts Chefgespräch. Mein Name ist Beat Balzli und ich bin der Chefredakteur der Wirtschaftswoche. Die Mehrheit der Experten ist sich einig. Ohne Mobilitätswende ist der Klimaschutz zum Scheitern verurteilt. Das Verkehrssystem von heute wird in Zukunft deutlich emissionsärmer funktionieren müssen. E-Autos lösen in den nächsten Jahren die Verbrennertechnologie ab. Selbst Schiffe werden immer öfter batteriebetrieben. Die Flugzeugindustrie sucht nach alternativen Antrieben. Und besonders viele Milliarden pumpt die Politik gerade in die große Hoffnungsträgerin Deutsche Bahn. Auf Schienen soll das Land glücklich und zufrieden Richtung Klimaneutralität rollen. Doch noch ist dieser Plan eine Illusion. Tagtäglich bewegen sich die Deutschen auf dem Bahnsteig am Rande des Nervenzusammenbruchs. Züge kommen zu spät, mit defekten Bordbistros, mit halb so vielen Wagen wie angekündigt, oder sie kommen gar nicht. Mancher ist sich sicher, dass die Misere dem mangelnden Wettbewerb geschuldet ist, womit wir bei meinem heutigen Gast wären. Er sagt als erstes Wort in seinem Leben Bus statt Mama, findet Volleyball das Größte, saugt das grüne Denken mit der Muttermilch ein, kämpft mitten im CSU-Land für Fahrradwege, kauft gerne mal amerikanische Ikonen, will Weltmarktführer für grüne Günstigmobilität werden, streitet oft mit der Deutschen Bahn, muss familienbedingt schweren Herzens ein Auto kaufen und korrigiert lieber falsche Entscheide, als gar nicht zu entscheiden. André Schwemmlein ist der Vorstandsvorsitzende der Mobilitätsplattform Flix, die er 2011 zusammen mit 2 Freunden gegründet hat. Im Busgeschäft ist die globale Expansion weit fortgeschritten, im Bahngeschäft steht man noch ganz am Anfang. Hallo Herr Schwemmlein, schön, dass Sie heute bei mir sind.
Hallo, vielen Dank, dass ich hier sein kann.
Herr Schwemmlein, bevor wir ins Mobilitätsgeschäft einsteigen und Sie mir am Ende dieses Podcasts Ihren größten Traum verraten, muss ich eins wissen, hatten Sie eigentlich eine schwere Kindheit?
Nein, eigentlich hatte ich eine sehr glückliche Kindheit am Land, ja, aber da, wo Autos eine große Rolle spielen, aber ich bin sehr glücklich aufgewachsen. Warum fragen Sie denn?
Ja, ich stelle mir vor, als Kind von grünen Politikern mitten im erzkonservativen Bayern der 80er Jahre, da gilt man doch beinahe als Spross von Staatsfeinden, oder?
Ich glaube, wir haben immer als Familie Politik so gedacht, dass es immer Kompromisse geben muss. Und dementsprechend waren und sind wir als Familie in dem Dorf, in dem wir aufgewachsen sind, immer politisch aktiv gewesen, aber immer mitten in der Gesellschaft. Und ich glaube, dass das, was man heute mit großer Verzögerung bei den Grünen aussieht.
Also die Politik war bei Ihnen in der Familie immer präsent? Also kettete man sich am Sonntagsausflug an Castortransport oder reichte auch der Fahrradausflug?
Nein, tatsächlich. Also ich war als Jugendlicher demonstrieren natürlich, ja, wie das in den 80er Jahren sich gehört hat. Ja.
Und Sie haben sich auch an die Schienen gekettet, so? Nein, als Teenager?
Wir haben gegen eine Sondermülldeponie im Nachbardorf demonstriert. Das heißt, Castor war kein großes Thema, es war eher Sondermüll. Aber das Wichtigere war eigentlich, dass wir immer eine intensive politische Diskussionskultur hatten. Das heißt, bei uns wurde bei jedem Abendessen, auch an Weihnachten, politisch diskutiert und zwar gerne laut und intensiv, denn nur weil man tendenziell auf derselben Denke unterwegs ist, kann man trotzdem trefflich streiten über Themen, die man dann als kontrovers empfindet.
Auch an Weihnachten? Also ob der Braten aus Freilandhaltung kommt oder nicht? Oder was war denn da der Streit?
Nein, es werden dann schon die ganz großen Themen nach der dritten Flasche Wein diskutiert. Ja, Krieg und Frieden, der Klimawandel, da kann man dann gerne von 20:30 bis Mitternacht diskutieren als Familie, bis dann vielleicht der Erste ermüdet ins Bett geht oder genug von der Diskussion hat. Aber bei uns war Familienevents auch immer politische Diskussionen.
Und Sie sagen ja, es hatten eigentlich alle die ähnliche Meinung, trotzdem sind dann die Fetzen geflogen. Was für Konfliktlinien gab es denn da?
Also es ist natürlich so ein bisschen kulturell bedingt, sag ich mal, dass wenn man tendenziell eine grüne Familie ist, man trotzdem nicht nur den Konsens sucht, sondern dann auch quasi über den richtigen Weg diskutieren kann, auch wenn die Richtung gemeinsam klar ist. Und dann kann es um sehr konkrete Dinge gehen, was ist jetzt gerade eine Entscheidung, die man in der großen Politik sieht. Und wenn man jetzt zum Beispiel das auf heute zu übertragen, die Diskussion, wie man mit dem Ukraine-Krieg umgeht, das ist was, das diskutieren wir in der Familie sehr, sehr intensiv. Ja. Und da kann man natürlich darüber diskutieren, was die Bundesregierung macht, was die Partei macht. Und da gibt es durchaus unterschiedliche Meinungen. Am Ende kommt man immer zusammen, dass man dasselbe Ziel hat, aber über den Weg kann man da trefflich streiten.
Gehen wir nochmal zurück in dieses Dorf, wo Sie aufgewachsen sind. Was machte die Familie Schwemmlein denn anders als die CSU-Nachbarn?
Ich glaube, wir haben sehr viel früher uns bewusst gemacht, was passiert. Und ich glaube, es ist die Fakten lagen ja zum Thema Klimawandel alle am Tisch. Wir haben uns da sehr viel bewusster Gedanken gemacht. Ich glaube, es war damals, und das muss man, glaube ich, festhalten, in den 80er, 90er noch nicht so angstorientiert, wie das heute zu Recht ist, wenn man die Folgen des Klimawandels sieht. Aber es hat uns schon beschäftigt, ob man Auto fährt, wie man Auto fährt, ob man Solaranlagen baut, ob man Windanlagen baut. Ja, und meine Eltern waren und sind aktiv und wir haben dafür gekämpft, dass es ein Bürgerwindrad gibt, dass eine Solaranlage auf dem Landratsamt ist. Das ist heute alles Common Sense, würde man sagen. Da muss man fairerweise sagen, das war es vor 20 Jahren noch lange nicht.
Da gab es sicher heftigsten Widerstand, oder?
Ideologie
getrieben, oder nicht?
Es war gar nicht so viel Widerstand im Sinne von, dass man große Gegner hat. Ich glaube, es wurde nicht ernst genommen. Das ist das, was uns damals mehr getroffen hat, dass man, wenn man die, und als ich in der Politik war und dann ging es eben um Solaranlagen auf öffentlichen Dächern und dass man das im Landkreis generell machen sollte, das wurde nicht ernst genommen. Das war so ein Orchideenthema, wo die Leute einen eher mitleidig angeschaut haben und gesagt, Mensch, jetzt kämpft er da für Solaranlagen. Mensch, ein Radweg ist ja nett, machen wir mal für die Grünen, aber das hat doch keine echte Bedeutung, was ihr da macht. Ja? Also ich glaube, es wurde sehr lange nicht ernst genommen. Das ist heute anders und das finde ich eine positive und wahrscheinlich die wichtigste Entwicklung, dass es ernst genommen wird.
Wie sind Sie denn dann in der Schule damit aufgewachsen? War man da so der Sonderling, oh, da kommt der Windradschwemmlein oder hatten Sie Mitstreiter oder wie fühlt man sich so?
Man muss ja fairerweise zugeben, ich war in der Schulzeit, war ich unpolitisch, also in der Schule war ich unpolitisch. In der Schule wurde wenig über Politik diskutiert, da hat man als Teenager in der Regel auch andere Themen. Das heißt, für mich war das Politische wenig in der Schule präsent. Ich habe da natürlich gerne Verantwortung genommen und irgendwie auch gerne mal eine Rede gehalten, aber das waren eher Kleinigkeiten. Die Politik hat in der Schule keine große Rolle gespielt. Mhm. Das ist heute auch anders, wenn man die Initiativen der Schulen ansieht oder der Schüler ansieht. Das war damals komplett anders.
Aber die Familie Schwemmlein fuhr nicht Auto, nehme ich mal an. Sie hatten kein Auto.
Doch, natürlich
hatten sie ein Auto. Sie hatten ein Auto, ah, okay.
Selbstverständlich. Wir sind ja keine Dogmatiker und man muss ja anerkennen, wenn man in einer Kleinstadt mit 10.000 Einwohnern im Umland von Nürnberg lebt, kann man ohne Auto keine Mobilität haben und dann fehlt ein größer Teil des Lebens. Aber natürlich sind wir dann gerne mal mit dem Zug nach Nürnberg gefahren, ja. Aber also für mich als 18-Jähriger war es natürlich, ich habe meinen Führerschein, der hat das Ausstellungsdatum meines 18. Geburtstags. Also ich war da nicht anders als andere in meinem Alter. Da war das Auto, musste ich an meinem Geburtstag holen.
aber nachher versuchten Sie es, glaube ich, irgendwann mal ohne Auto, aber es hat ja nicht geklappt. Jetzt haben Sie ja wieder ein Kombi, nehme ich an, oder? Wegen der Familie.
Ich habe es tatsächlich dann probiert, als ich nach München gezogen bin für den Job. Ich hatte ein relativ arbeitsintensives Berufsleben und habe festgestellt, dass ich Pendeln in der Stadt, also das habe ich kein einziges Mal probiert, das halte ich für völligen Quatsch. Und dann habe ich sehr schnell das Auto abgeschafft. Das heißt, in der Zeit, in der ich in München gelebt habe, habe ich die ersten 10 Jahre, sage ich mal, sowas kein Auto gehabt, weil also das hat nie Sinn gemacht. Das heißt, ich habe auch nie ein eigenes Auto gekauft, bis ich ein zweites Kind hatte. Das heißt, ich habe dann immer mal ein Auto genutzt von meiner Schwiegermutter oder meinen Eltern. Aber mein erstes Auto habe ich gekauft tatsächlich vor knapp 4 Jahren, 3,5 Jahren.
Da mussten Sie kapitulieren, oder?
Da musste ich aufgeben, ja. Zu viel im Regen Kindersitze eingebaut und irgendwie zu den Großeltern gefahren und das Sharing-Auto eine Viertelstunde entfernt im Regen geholt. Das habe ich 3-mal gemacht, irgendwann im Winter. Und habe dann 2 Kindersitze im Schneeregen draußen eingebaut. Und als ich das 3-mal gemacht habe,
dachten Sie, okay.
Das ertrage ich jetzt einfach gerade nicht mehr. Ich will wieder dahin zurück, aber gerade ist es dann einfach nicht mehr zu gewinnen gewesen.
Ist es too much? Ist eigentlich Ihre Mutter immer noch in der Politik, oder?
Ja, meine Mutter ist immer noch in der Politik. Meine beiden Eltern sind noch in der Politik. Mein Vater im Stadtrat. Meine Mama war lange im Kreistag, hat aber da jetzt aufgehört. Sind aber noch beide politisch aktiv und quasi in der Region auch mit viel Herzblut noch dabei.
Und wie stolz sind Ihre Eltern auf Sie?
Ich glaube, das geht in beide Richtungen. Ich bin beeindruckt, was meine Eltern in ihrer Region verändern und was sie für einen positiven Einfluss aus meiner Sicht auf Stadt und die Region haben. Und auf der anderen Seite freuen sich meine Eltern natürlich, wenn dann sie in der Zeitung was über Flixbus oder Flixtrain lesen. Und also merkt man schon, dass man Eltern stolz macht, wenn man was Positives erreicht. Und es ist sicherlich schön für meine Eltern, hin und wieder mal was in der Zeitung zu lesen.
Aber ich meine, Sie haben es ja vorher erwähnt, Grabenkämpfe vor dem Weihnachtsbaum. Ich meine, globaler Plattformkapitalismus und die reine Lehre der marktkritischen Urgrünen ist eigentlich nicht vereinbar. Da müsste es ja eine Konfliktlinie geben bei Ihnen in der Familie.
Eigentlich, fairerweise jetzt auch bezogen auf Flix nicht. Wir diskutieren immer noch sehr viel über logischerweise Verkehrspolitik. Ja? Dass wir das Problem des Klimawandels nicht lösen werden über Dogmatismus und Verzicht global gesehen. Ich glaube, das ist jedem oder vielen klar geworden. Das heißt, wir müssen da kreativ und marktwirtschaftlich drüber nachdenken, wie wir das Problem lösen. Und da versuchen wir mit Flix schon voranzugehen. Denn anders wird es nicht gehen, den Menschen zu erklären, du darfst dich nicht mehr bewegen, du darfst nicht mehr reisen, du darfst nichts mehr konsumieren. Das können wir theoretisch machen. Praktisch wird es dazu führen, dass die Verhaltensänderung nicht ausreicht, unsere Klimaziele zu erreichen.
Aber nochmal zum Plattformkapitalismus. Ich meine, das unternehmische Risiko, das ist ja immer so ein Vorwurf gegen Sie, das schieben Sie auf die selbstständigen Busunternehmen, die mitunter schlechte Arbeitsbedingungen bieten. Corona-Flaute mussten dann viele wegen der Leasingraten die Segel streichen. War das nie Diskussionsthema in der Familie Schwemmlein? Ist das gerecht, so ein Modell?
Wichtig ist aus meiner Sicht schon festzuhalten, dass das unternehmerische Risiko zu großen Teilen Flix trägt. Die operative Verantwortung haben unsere Partnerunternehmen im großen Teil des Flix-Netzes. Allerdings quasi das unternehmerische Risiko, also das klassische Umsatzrisiko in dem Sinne, es kommen keine Passagiere, das tragen ja wir in der Regel. Und dementsprechend, glaube ich, ist das ein sehr faires Modell, das den Unternehmen eine Perspektive gibt, langfristig mit uns zu arbeiten. Und wenn ich jetzt gerade auf die Covid-Pandemie schaue, haben wir global von den hunderten Partnerunternehmen, die mit uns arbeiten, 3 Stück, die insolvent gegangen sind, in Summe global. Dementsprechend, unsere Partner sind da sehr gut durchgekommen, tatsächlich auch mit viel staatlicher Unterstützung, was sehr positiv ist für unsere Partnerunternehmen, was dazu geführt hat, dass die Insolvenzen ausgeblieben sind. Wir als Flix haben sehr wenig bis keine staatliche Unterstützung bekommen und mussten uns da selber durchkämpfen. Von daher, ich würde sagen, gerade in der Covid-Pandemie hat man gesehen, dass das unternehmerische Risiko zu großen Teilen bei uns liegt.
Gab es denn einen Kapitalisten in der Familie oder woher kommt Ihr Unternehmergen?
Ich bin schon immer der Unternehmer gewesen.
Schon immer? Was haben Sie denn verkauft? Schon als Schüler Eis verkauft oder was?
Ich habe ja quasi mit meinem Mitgründer Daniel schon im Studium eine kleine Firma gegründet. Und ich hatte auch immer, ich hatte meine Ex-Freundin, als ich in der Schule war, deren Vater war Unternehmer, klassischer Mittelstand, Elektrounternehmen. Und da habe ich schon gesehen, dass das ein spannender Berufsweg ist, denn er hatte die Möglichkeit zu gestalten, viel Freiheit, und mir hat das schon damals imponiert, nicht das Materielle, was daraus entsteht, sondern die Art der Arbeit. Das heißt, da ist sicherlich ein bisschen was hängen geblieben, und dann haben Daniel und ich dann im Studium weitergemacht und festgestellt, eigentlich macht uns das beiden Spaß viel mehr, als irgendwo angestellt zu sein.
Aber zuerst wurden Sie ja nochmal politisch aktiv. Warum eigentlich? Wegen Ihrer Eltern?
Aus den gleichen Gründen, warum mich das heute bewegt, Politik. Es ist von der Seitenlinie, gibt es viele Dinge, die einen dann stören, die man sich anders wünschen würde, wo man verändern möchte. Und man muss ja auch ehrlich sein, ich kann jetzt unternehmerisch einiges bewegen. Allerdings kann ich fairerweise die Rahmenbedingungen unserer Gesellschaft nicht verändern. Das ist Politik. Und diese Verantwortung anzunehmen, fand ich sehr, sehr spannend.
Aber Sie, als jüngster Kreistagsabgeordneter Bayerns, glaube ich, haben Sie mal angefangen. Was war eigentlich Ihr erster politischer Erfolg? Welche Rahmenbedingungen haben Sie verändert? War das der Fahrradweg?
Ich glaube, es sind tatsächlich im Kreis hat man ja relativ klar gesteckte Themen, die man hat. Das ist ein Stück Verkehrspolitik, das ist ein Stück Schulpolitik und das ist quasi Förderungen. Und ich habe versucht, in all den Sachen Akzente zu setzen. Und ja, das sind so kleine Dinge, wie dass man in einem Haushalt dann eben mal Geld für einen Fahrradweg bekommt, den man aus eigener Erfahrung einschätzen kann, dass es das braucht. Dass es vielleicht eine Buslinie gibt, die dann Und das ist eine Geschichte, die dann quasi legislaturübergreifend ist. Ich habe zwei Landkreise, Herzogenaurach, also Erlangen-Höchstadt und Landkreis Fürth, wo ich aktiv war. Und da gab es keine echte Verbindung, weil Landkreise sehr stark dann Richtung ihrer Städte denken. Also der eine Kreis nach Erlangen, der andere Kreis nach Nürnberg und Fürth. Und es gab nie eine Verbindung zwischen den Landkreisen. Das ist eine Diskussion, die ich begonnen habe und die meine Mutter in der Legislatur darauf, als sie quasi dann gewählt wurde, nicht rausgewählt wurde, beendet hat. Und dann seitdem gibt es eine Busverbindung zwischen diesen Landkreisen. Das sind Sachen.
Die Schwemmlein-Connection nennt man die nämlich auch, oder?
Nee, ich glaube, das hat...
Nicht so, aber nee, klingt gut.
Weil uns das Persönliche nicht wichtig ist, sondern ich freue mich da auch drüber. Und am Ende ist es ja nie ein grüner Antrag. Damit muss man ja leben als Grüner in Bayern. Das ist ja nicht, dass man als Grüner was beantragt und was bekommt, sondern am Ende muss man die anderen überzeugen und dann beantragt die Landrätin oder der Landrat, sagt, wir machen das jetzt und der kriegt die Lorbeeren dafür. Das heißt, man macht es nie für den persönliche, für das Persönliche, den Namen.
Ich meine, danach haben Sie studiert, Sie haben Praktika gemacht, Sie wollten nicht mehr angestellt sein. Vorher arbeiten Sie noch bei Boston Consulting, gründeten mit Freunden 2011 Flix Mobility. War es immer klar, dass Sie nicht in der Politik bleiben wollten oder gab es auch Momente, wo Sie sagten, da mache ich weiter?
Mich hat Politik immer fasziniert. Ich habe allerdings damals, als ich die Entscheidung treffen musste, wie es nach dem Studium weitergeht, gesehen, dass es für mich keinen echten Pfad in die Berufspolitik gibt und das schon auch ein sehr anstrengender und fordernder Job ist und mit einer sehr unklaren Aussicht, was dann hinten raus passiert. Und ich glaube, dann war es am Ende eine rationale Entscheidung, einen guten Job anzunehmen und nicht auf die Politikkarriere hinzuarbeiten. Ich glaube, so ehrlich muss ich auch sein, dass ich sage, es war eine rationale Entscheidung. Mein Herz ist aber natürlich in der Politik geblieben und ich bin sehr glücklich, dass ich nach der Beratungszeit jetzt auch wieder politisch involviert bin, auch wenn ich nicht Politiker geworden bin und auch wenn mich das oft genug stresst und aufregt. Aber so ist es eben mit Politik. Die ist nicht dafür gemacht, dass alle der gleichen Meinung sind.
Das heißt, das klingt ja so, als möchten Sie gerne irgendwann wieder mal zurück, oder?
Also es gibt keinerlei Pläne, aber ich muss schon auch sagen, dass mich das politische Engagement immer noch reizt. Ich habe großen Respekt vor jedem, der politisch aktiv ist, denn ich habe ja aus persönlicher Erfahrung gesehen, dass der Trade-off, den man macht, für Politik zu entscheiden, am Ende bedeutet, dass man auf andere Dinge verzichtet. Das ist ganz viel Freizeit, auf die man verzichtet, auch im Vergleich zu einem regulären Job und auch zu einem anstrengenden Job. Und es ist auch sehr viel Einzelkampf, den man leisten muss, ohne dass man große Erfolge zwingend sieht. Von daher habe ich großen Respekt vor jedem, der Politik wählt. Kann ich mir vorstellen, das irgendwann mal wieder zu machen? Ja, wahrscheinlich schon. Das liegt aber noch in relativ ferner Zukunft. In der Politik würde ich ja immer noch als sehr jung zählen. Von daher habe ich da, glaube ich, noch auch sehr viel Zeit. Zurzeit ist mein totaler Fokus Flix.
Sie haben noch ein bisschen Zeit, das ist richtig. Aber so ein bisschen sind Sie ja in der Politik. Sie sind ja im Wirtschaftsrat der Grünen. Was würde denn der Wirtschaftsminister Schwemmlein anders machen als Robert Habeck?
Ich glaube tatsächlich, die Grünen machen in der Regierung gerade einen sehr guten Job. Und das sage ich jetzt nicht als grünes Parteimitglied, würde das auch kritisch kommentieren und sehe aber, dass da sehr viel Positives passiert. Ich bin gerade hin und her gerissen, gerade im Verkehrsbereich, was passiert. Wir geben überall sehr, sehr viel Geld aus. Das ist, glaube ich, wichtig und richtig, dass wir Geld in die Hand nehmen, um die großen Fragen unserer Zeit zu lösen. Klimawandel, offensichtlich jetzt auch Sicherheit. Auf der anderen Seite, wenn viel Geld ausgegeben wird, passieren auch viele Fehler. Von daher, ich sehe das schon kritisch, wo gerade zum Beispiel das Pendel Richtung Subventionen hinschlägt, dass man damit viel Geld versucht, Probleme zu lösen, die man an anderer Stelle mit viel weniger Geld lösen lässt. Die Diskussion über quasi höhere E-Auto-Prämien, ja, das ganze Thema Dieselrabatt, 9-Euro-Ticket, da fließen Milliarden und Milliarden und ich bin mir sicher, das erkennen auch die meisten, die da an den Stellhebeln sitzen, dass das nicht der große Hebel Richtung Klimawandel ist, aber es sind die großen Kosten, die entstehen. Das ist was, das schmerzt mehr als Außerstehender schon, dass man da auf keinen Einfluss hat.
Genau, ich meine, es wirkt ja auch sehr dirigistisch, was gerade gemacht wird, oder? Sowohl die grüne Energiewende, das gibt Herr Habeck ja auch zu, er ist ja eher dirigistisch als marktwirtschaftlich unterwegs. Auch seine Industriepolitik lebt sehr vom starken Staat. Das können Sie als Unternehmer ja nicht so toll finden.
Ich bin da auch sehr offen, wenn ich auch mit, gerade im Wirtschaftsministerium gibt es auch noch den Digitalbeirat, in dem ich dabei bin, hat man zumindest Gelegenheit, seine Stimme zu äußern. Und ich sagt ja schon sehr klar, dass ich glaube, dass die Arbeit von Politik, um ein Ziel zu erreichen, eigentlich primär Rahmenbedingungen wären und dass man sich davon ein Stück drückt, weil das auf der einen Seite die harte Kernarbeit ist, die man machen muss, ja, tief verstehen, was muss ich jetzt an Rahmenbedingungen setzen, und auf der anderen Seite es eben auch Zeit braucht, bis Wirkungen eintreten und es der Politik manchmal zu leicht fällt, und das ist sicherlich bei der Vorgängerregierung viel deutlicher gewesen, dann den großen Wurf, den großen Scheck, die große Nachricht zu produzieren, ja, und damit zu versuchen, was auszugleichen, was man vorher versäumt hat. Und wenn ich zum Beispiel auf Digitalisierung schaue, gibt es viel Diskussion um Gaia X, war letzte Legislatur ein großes Thema. Ja, die ehrliche Frage, die man sich stellen muss, warum haben wir es versäumt, Rahmenbedingungen zu schaffen, wo große Digitalunternehmen in Europa entstehen? Und das ist die Frage, die ich beantworten muss, und nicht mit ein paar Milliarden eine Pseudo-Cloud zu bauen, die erfolgreich oder nicht am Ende quasi keine Chance gegen Amazon und Google haben wird. Und das sehe ich an vielen Stellen. Und in der Verkehrspolitik tut es natürlich besonders weh.
Ich merke schon, Sie haben ja ein bisschen Bisshemmung bei Herrn Habeck. Aber jetzt können Sie richtig vom Leder ziehen, weil die Verkehrspolitik liegt ja beim FDP-Mann Volker Wissing. Was würden Sie denn besser als er machen?
Ich glaube, was mir gerade am meisten wehtut, und ich bin da ja auch sehr offen, auch gegenüber der Politik, ja, und das glaube ich auch fair, dass man da offen miteinander redet. Ich halte sowohl die Dieselsubventionen und Benzinsubventionen, die jetzt geplant sind, als auch das 9-Euro-Ticket für unfassbar teure, relativ wirkungslose oder im Fall von dem Diesel- und Benzinthema sogar gegenteilig, also negative Effekte, die ich da erzeuge. Das ist was, das finde ich schon schockierend, dass sich da so eine Art Konsens gebildet hat, wo jeder weiß, dass das irgendwie falsch ist, aber keiner mehr aufsteht und sagt, okay, wir haben uns verlaufen und das ist offensichtlich falsch in jeder Dimension. Ja. Es verteilt Geld um in eine falsche Richtung, es erzeugt unökologisches Verhalten. Da bin ich schon ein bisschen schockiert. Und natürlich beschäftigt mich das Thema Deutsche Bahn immer mal wieder, ja, wo es am Ende heißt.
Nur so ab und zu, ja.
Nur ab und zu, ja. Und da muss man schon sagen, wenn ich dann auf der einen Seite höre, ja, eine Trassenpreissenkung, die am Ende winziges Geld kostet, weil das ja nachdem das ja im Finanzierungskreislauf der Deutschen Bahn passiert, die Deutsche Bahn sich das selber zahlt, das einzige Trassenpreissenkung quasi begünstigt, wäre ja der Wettbewerb. Und dann sprechen wir über kleine Millionenbeträge. Dafür ist angeblich kein Geld da. Da hat die Bahn wahrscheinlich einen tollen Lobbyjob gemacht. Und auf der anderen Seite gibt es ein 9-Euro-Ticket, das 2,5 Milliarden kostet, das keinerlei verkehrliche positive Wirkung langfristig haben wird. Da muss ich mich schon sehr beherrschen, um meine Stimme da nicht...
Also hier müssen Sie sich nicht beherrschen, Herr Schwemmlein. Sie dürfen alles sagen, was Sie wollen. Sie wollen doch sicher damit sagen, dass Deutschland natürlich mit diesem hohen Trassenpreis einfach seine Bahn schützt, oder? Das ist doch ein Schutzwall.
Ja, das ist, also ich glaube, es ist völlig offensichtlich, und ich sage das auch, dass es genau zwei Länder gibt, die ihre Staatsbahnen über hohe Trassenpreise schützen, und das ist Frankreich und Deutschland, und das weiß in der EU jeder, das weiß in der Regierung jeder, der sich mit der Materie beschäftigt hat, und das weiß auch jede Staatsbahn. Trotzdem erzählt man die große Geschichte, dass das für die Investitionen ins Netz nötig ist, und wenn man die Trassenpreise senkt, fehlt das Geld. Das muss ich einfach sagen, das ist einfach eine Lüge. Ja, und das muss man, glaube ich, auch mal so klar sagen. Denn das Geld ist im Finanzierungskreislauf der Bahn vorhanden. Das heißt, wenn die Trassenpreise sinken, dann steigen die Gewinne von den Staatsbahntöchtern, die eben Betrieb machen. Das heißt, am Ende fehlt da überhaupt kein Geld. Aber es ist eine fantastische Geschichte, die die Staatsbahn da erzählen, um quasi eine künstliche Markteintrittsbarriere hochzuhalten, um ihren Markt zu schützen. Und das ist was, da kämpfen wir dagegen.
Da bewegt sich auch nichts, oder? Oder bewegt sich was?
Man muss ja, also ohne die quasi Schiedsrichter, sagen wir eine Bundesnetzagentur, ein Bundeskartellamt und die EU-Kommission würde sich sicherlich nichts bewegen, weil ich glaube, die Verbindung der Staatsbahnen in die Politik sind einfach hervorragend. Das sieht man in vielen Personalien, wo ein reger Wechsel von Staatsbahn in die Politik und wieder zurück stattfindet. Das hinterlässt seine Spuren, ja. Und das ist sicherlich über die Jahrzehnte gewachsen. Dementsprechend braucht man diese Schiedsrichter. Und wenn ich jetzt auf die Covid-Pandemie schaue, wo wir am Anfang die Entscheidung treffen mussten, Flixtrain während der Pandemie einzustellen, das haben wir gemacht, nachdem klare Aussage kam, wir werden die Trassenpreise nicht senken. Die Deutsche Bahn ist weitergefahren, weil sie sich die Trassenpreise eben selbst zahlt und die dann frecherweise behauptet haben, naja, bei 30% Auslastung ist das ja quasi positiv. Ja, weil ihr die Trassenpreise nicht selbst bezahlt. Das heißt, die haben sogar ihre eigene Geschichte quasi offengelegt, dass Trassenpreise für sie eben kein Kostenblock sind, sind da durchgefahren. Und wir haben uns bei der EU-Kommission beschwert und gesagt, die Überweisung, die dann im Eigenkapital der DB stattfinden sollte, ist offensichtlich die Wettbewerbsverzerrung, weil wir mussten den Betrieb einstellen. Und ohne den Druck der EU-Kommission hätte die Bundesregierung einfach Milliarden und Milliarden überwiesen an die DB für Verluste, die dadurch entstanden sind, dass sie weitergefahren sind. Dass am Ende jetzt die Trassenpreise nachträglich gesenkt wurden, ist allein dem Druck der EU und keinerlei Einlenken oder Verständnis der Bundesregierung zugute gekommen. Und dementsprechend, das sind schon Kämpfe, die sind unnötig und die machen es nur schwerer, die Verkehrswende hinzukriegen.
Das heißt aber, die Liberalisierung des Schienenverkehrs ist noch sehr weit weg, oder sehr, sehr weit?
Eigentlich ist sie aus meiner Sicht überhaupt nicht weit weg. Das ist ein einfacher politischer Wille, der manchmal fehlt. Und es gibt Länder, wo wir weiter sind, wenn wir nach Schweden schauen, ja, wo Trassenzugang einfach ist und die Trassenpreise niedrig, da kann man Wettbewerb machen. In Italien, in Osteuropa, eigentlich in den meisten Ländern. Ganz ehrlich, ich glaube, es fehlt nicht viel in Deutschland. Was fehlen würde, ist, die Finanzierungskreisläufe der DB zu sortieren, dass man am Ende wirklich die Infrastruktur fördert und nicht den Betreiber. Das sind zwei Gewinnabführungsverträge und dann kann man die Trassenpreise senken und das wird Wettbewerb entstehen lassen. Und dadurch werden wir auch eine Verkehrswende auf der Schiene hinbringen. Alles andere, was da draußen erzählt wird, wie viele Milliarden man braucht, um irgendwie hier zu ertüchtigen, da zu ertüchtigen, das ist alles sinnig. Aber wenn ich jetzt sehe, wenn man in München das Beispiel, da wird der Bahnhof Pasing umgebaut, ja, das ist ein Fernverkehrsbahnhof, zweiter Fernverkehrsbahnhof in München, das kostet 500 Millionen, ja, das ist die Trassenpreissenkung für ganz Deutschland für ein Jahr. Da frage ich mich schon, ob die Prioritäten des Netzbetreibers richtig gesetzt sind.
Also Sie würden also den Bahnhof nicht modernisieren und die 500 Millionen in den Trassenpreissenkung stecken?
Da kriege ich sicherlich viele Millionen Passagiere dafür. Für die 500 Millionen von dem Bahnhof kriege ich wahrscheinlich keine Millionen Passagiere in München West.
Ich meine, im Wahlkampf, im Bundestagswahlkampf gab es ja ganz harte Töne teilweise. Ich glaube, sogar die FDP wollte die Bahn aufspalten. Eigentlich, glaube ich, genau in ihrem Sinne. Da ist nicht so viel übrig geblieben. Der unabhängige Netzbetreiber, der ist noch weit weg. Stattdessen gibt es jetzt, Zitat, eine gemeinwohlorientierte Infrastruktur GmbH. Das klingt so nach einem Placebo. Was soll das bringen?
Da bin ich auch unschlüssig, was ich daraus sehen soll. Ich habe auch im Wahlkampf viel Positives gehört im Sinne von Wettbewerb auf der Schiene. Und der Wettbewerb wird der DB nicht schaden. Ja? Die mehr, dass quasi da Wettbewerb dazu führt, dass es der DB schlechter geht. Das haben die schon vor 10 Jahren beim Fernbus erzählt. Ja? Das war damals falsch und ist jetzt wieder falsch auf der Schiene. Ja? Wettbewerb wird zu Innovation führen und zu besseren Angebot für den Kunden und dann Erfolg für uns als Verkehrssystem Schiene. Aber ja, es ist faszinierend, wie wenig von der Motivation dann am Ende übrig bleibt. Und ich gehe einfach davon aus, dass da die quasi etablierten Drähte zwischen den Ministerien und der Staatsbahn da sehr stark sind und da die Beharrungskräfte eben sehr stark sind. Ich hoffe, dass sich da was verändert. Ich hatte da schon mehr Hoffnung auf die Ampel, als bisher passiert ist. Aber die Legislatur ist ja noch nicht vorbei. Und ich hoffe, dass da am Ende jemand auch aufsteht und sagt, ich will ein Ergebnis haben. Und das Ergebnis von besserer Verkehrswende auf der Schiene wird nur mit Wettbewerb funktionieren. Und dann sind die wenigen Stellschrauben, die man hat und die man bewegen muss, sehr, sehr klar. Von daher, meine Hoffnung ist noch nicht vorbei.
Aber Wettbewerb ist ja auch ein böses Wort in Deutschland. Damit können ja viele nichts anfangen und fürchten sich davor. Und dann kommt dann gerne so Beispiel wie Großbritannien. Das sei ja total abschreckend. Warum soll denn die Deutsche Bahn in diese Richtung fahren? Was sagen Sie solchen Kritikern?
Ich finde Großbritannien ein ganz tolles Beispiel für die Argumentation. In Großbritannien ist daran gescheitert, dass der Staat eben dirigistisch vorgeben wollte, was denn der Kunde zu fahren hat und dann Ausschreibungen im Fernverkehr gemacht hat. Da kriegt man nie im Leben das richtige Angebot. Das heißt, der Wettbewerb, der in Großbritannien gemacht wurde, war ein Wettbewerb um Kosten und kein Wettbewerb um den Kunden. Und genau das ist falsch gewesen. Und von daher kann man da wunderschön sehen, dass wenn man eine Infrastruktur hat und dann Wettbewerb um den Kunden zulässt, dann wird man Erfolge haben. Und das sieht man in sehr vielen Ländern, Italien, Tschechien, Schweden. Und wenn man einen Wettbewerb im Ausschreibungswettbewerb von staatlichen Fahrplänen hat, dann endet das im Desaster, weil dann gewinnt der Billigste in Anführungszeichen. Das muss aber nicht das Beste für den Kunden sein und dann scheitert so eine Deregulierung auch. Von daher, ich glaube, kann man sehr viel lernen, aber die Schlussfolgerung kann nur sein, man braucht fairen Wettbewerb um den Kunden auf einem auf einer Infrastruktur, die möglichst günstig ist.
Ist denn die Schweiz auch ein Vorbild für Sie? Sie fahren ja neuerdings nach Basel, Badischer Bahnhof. Als ich dort das letzte Mal so aus meiner Heimatstadt Luzern nach Zürich fuhr, hat man sich für eine Abgangsverspätung von 3 Minuten entschuldigt und versprochen, dass sie wettgemacht wird. Das war dann auch so, oder? Also wenn man in Deutschland lebt, staunt man dann kräftig. Ist das nur eine Folge der Kleinräumigkeit des Landes, was alles ein bisschen einfacher macht, oder ist das Mindset und die Ambition auch eine andere?
Es ist wahrscheinlich eine Mischung aus vielen Dingen. Die Schweiz wird ja oft als Vorbild in Eisenbahnkreisen genommen. Ich glaube, wenn ich am Ende auf den Modalmix der Schweiz schaue, sieht man A, natürlich ein höheres Gewicht der Schiene, völlig natürlich. Also das hängt sicherlich auch zu einem gewissen Teil mit der räumlichen Distanzen zusammen. Auf der anderen Seite sieht man aber, dass, wenn ich das nüchtern betrachte, der Return on Investment nicht überwältigend ist, denn die Schweiz gibt ein Mehrfaches von Deutschland pro Einwohner für die Schiene aus. Und der Modalsplit ist jetzt auch nicht fundamental anders. Ja, er ist stärker Richtung Schiene, aber die Mehrheit wird eben doch der Passagierkilometer werden eben doch im Auto gemacht. Das heißt, selbst wenn ich das Schweiz-Modell in Anführungszeichen kopieren würde für Deutschland, dann bräuchte ich erstens sehr, sehr hohe Summen. Und am Ende würde ich Modalshift nicht so viel bewegen, wie ich quasi zum Beispiel ohne Geld durch eine wettbewerbsfreundliche Ausgestaltung erreichen würde. Von daher, ich bewundere das System, das in der Schweiz funktioniert. Ich glaube, es ist ein nicht kopierbares System für Deutschland und man sollte sehr vorsichtig sein, zwar zu lernen, aber nicht einfach zu transferieren, weil das lässt sich eben nicht einfach transferieren. Und ich glaube, das Learning, dreimal so viel Geld in die Schiene zu stecken, für die nächsten 20 Jahre, um dann einen Modalshift von 5% zusätzlich zur Schiene hinzukriegen. Das wäre auch wieder falsch investiertes Geld und wir können unser Geld eben auch nur einmal ausgeben und dementsprechend müssen wir uns gut überlegen, wo wir es machen.
Woher kommt denn aus Ihrer Sicht die magere Performance der Deutschen Bahn? Ich meine, nur gerade in Corona-Zeiten konnte man die Pünktlichkeit verbessern, als in der Zeit, als niemand mitfahren wollte und keine Passagiere gestört haben. Woher? Warum hat die Deutsche Bahn so einen schlechten Leistungsausweis?
Es liegt am Ende dann, glaube ich, zu großen Teilen eben doch in der Infrastruktur. Sicherlich ist da auch im Betrieb einiges zu tun. Ja, wir sehen das ja auch. Wir sind ja auch Betreiber mit FlixTrain und sehen die alltäglichen Hürden, die man auch selbst in der Hand hat, ja, was Personal etc. angeht. Also das heißt, da muss man sich natürlich auch selber daran messen, dass man diese Sachen ausschaltet. Der große Teil passiert dann doch im Netz. Folgeverspätungen, Ausfälle, technische Probleme. Und das ist aus meiner Sicht der große Teil. Das wird nur mit Infrastrukturinvestitionen passieren. Aber auch da, und mein Parsing-Beispiel war jetzt nur ein bisschen hier lokal gewählt, ja, aber ein unabhängiger Infrastrukturbetreiber hätte nie im Leben Stuttgart 21 gebaut, weil die Milliarden, die da reingeflossen sind, die hätten an anderer Stelle wahrscheinlich den hundertfachen Mehrwert geleistet. Deswegen braucht es einen starken Infrastrukturbetreiber, der unabhängig ist und der nur darauf optimiert, wie kann ich die beste Infrastruktur zur Verfügung stellen für die Betreiber da drauf und keinerlei Interessen hat, einen Betreiber zu bevorzugen, dann kann da auch viel Geld reinfließen. Da haben wir sicherlich sehr, sehr viel nachzuarbeiten, auch im Vergleich zur Schweiz. Das muss man schon sagen und zu anderen Ländern. Also das ist sicherlich der große Hebel, dass dann am Ende was bleibt im Schienenverkehr, dass es Unfälle am Gleis gibt und so weiter. Ich glaube, da wird ein Restthema bleiben. Da müssen wir aber dann auch, und da eine Lanze brechen für alle Schienenbetreiber, inklusive unserer Wettbewerber. Also das passiert halt und man steht ja auch mit dem Auto mal im Stau. Also da brauchen wir auch eine Toleranz auf. Ich bin 5 Minuten zu spät gewesen. Was dann halt nicht passieren darf, ist, dass man den Umstieg verpasst oder dass man das Gefühl hat, das hat der Betreiber oder die Infrastruktur verstolpert. Aber ich glaube, das lässt sich dann auch mit Kommunikation lösen.
Ich meine, sie streiten sich ja regelmäßig mit der Deutschen Bahn und ja, und sagen natürlich durch die Blume, FlixTrain wird so ein bisschen gemobbt, weil die Deutsche Bahn die Konkurrenz fürchtet. Ich meine, ich frage mich ja, wie konkurrenzfähig FlixTrain wirklich ist. Ich meine, wenn ich mir die Kundenmeinungen nur der letzten Tage so durchlese zu FlixTrain, lässt ja kaum einer ein gutes Haar an ihnen oder schlechtes Personal, dreckige Züge, stundenlange Verspätungen, kein WLAN. Ist der Preis ihr einziges Argument?
Ich glaube, da geht es uns so wie vielen, die ein großes Endkundengeschäft haben. Und da nehme ich die Bahn und die Telekom und so jeden mit dazu. Am Ende hat man sehr viele Kunden und man hat eben auch Kunden, die unzufrieden sind aus einem beliebigen Grund, ja, wo man sicherlich auch Fehler gemacht hat. Allerdings ist es eher so das Gesetz der großen Zahlen, dass man dann eben auch leicht 30 Leute findet, die sich über die schlechte WLAN-Qualität beschweren. Ich möchte aber gar nicht sagen,
dass auch wir die Durchschnittsbewertung ist sehr tief bei Flinkstrain. Sehr tief, das wissen Sie. Sie ist allerdings auch nicht, also die von der Deutschen Bahn ist auch tief, oder?
Also. Ja, und ich, also das ist natürlich eine Tendenz, dass man erstens, wenn was schief geht in einem Verkehrsträger, ist man sehr dünnhäutig und ich verstehe das total. Ja, also ich habe da totales Verständnis, dass wenn man eine Verspätung hat von 2 Stunden, dass es einen sehr betrifft und das anders ist, als wenn meine Schuhe einen Tag später geliefert bekommen. Also mir ist das bewusst und wir müssen uns dieser Verantwortung stellen. Und auf der anderen Seite ist natürlich ein Ausfall, der jetzt passiert und da waren jetzt irgendwie Kabelbrände in Hamburg und ich will es gar nicht darauf, also ich will gar nicht die Gründe diskutieren, ne? Aber was natürlich passiert ist, wir haben volle Züge. Da sind hunderte Menschen drin. Wenn ich da eine Verzögerung von 2 Stunden produziere, ja, dann ist das was, was halt viele hundert Menschen sehr in ihrem Tagesablauf stört und was dann auch zu schlechtem Feedback führt. Und wir müssen dieses Feedback annehmen. Ich glaube, in dem, was wir kontrollieren können, die Fahrzeuge, die wir einsetzen, das Personal, das auf dem Zug ist und auch inklusive dem WLAN, da machen wir einen guten Job. Wir sind noch nicht perfekt. Wir wollen da auch noch besser werden. Und wir haben unser Netz ja gerade noch erweitert. Und dementsprechend müsste sich quasi auch erst einfahren, dass wir überall die Performance liefern, die wir uns erhoffen. Aber das müssen wir gut im Griff haben, dass man am Ende trotzdem 500 Leute verärgert, wenn man in Hamburg eine 2-Stunden-Verspätung produziert. Mit dem Fakt müssen wir leben und dem müssen wir uns auch stellen.
Sie haben es ja vorher schon erwähnt. Ich meine, Sie haben den Einsatz Ihres Rollmaterials, den haben Sie natürlich im Griff, das können Sie bestimmen. Woher kommen denn nun die neuen Züge für Ihre bevorstehende Fernzugoffensive? Ursprünglich wollten Sie die ja bei der russischen Transmash Holding bestellen, hinter der ein paar waschechte Oligarchen stecken. Das Projekt hieß Magistrale. Was wurde eigentlich daraus?
Wir verfolgen unsere Pläne unverändert weiter, dass wir in Flixtrain und in die Schiene in Deutschland investieren wollen. Das heißt, wir haben hier einen sehr langfristigen Plan. Wir wollen unseren Teil zur Verkehrswende beitragen. Dazu wird perspektivisch irgendwann gehören, dass wir uns auch über Wagenmaterial Gedanken machen müssen. Und selbstverständlich schauen wir uns den Markt an. Wo kann man was kaufen? Und das ist sicherlich was, das wir unverändert weiterverfolgen. Das haben wir durch die Pandemie verfolgt und das verfolgen wir jetzt auch durch die Irrungen und Wirrungen des Ukraine-Kriegs weiter. Was ich aber schon klar sagen will, ist, wir haben keine Verbindungen mit Russland oder Töchtern von russischen Unternehmen und wir werden auch in Zukunft keine haben.
Das ist das so? Also mal die Unterlagen, die uns vorliegen, gab es ganz klar ein Agreement mit Transmash Holding für diese Züge zu bestellen. Damit sind sie auch zu Investoren gegangen und haben versucht, Geld dafür einzusammeln. Also ich glaube, das war ein sehr konkretes Projekt. Warum denn russische Züge? Also.
Ich glaube, wir haben in den letzten Monaten eine Zeitenwende gesehen. Das Wort ist vielleicht überstrapaziert worden, aber ich glaube, selten hat es besser gepasst als auf die letzten Monate. Das heißt, es hat sehr viel verändert und ich sehe das weiterhin so, wie ich das auch vor Wochen gesagt habe. Wir haben keine Verbindungen, keine vertraglichen Verbindungen mit Russland und russischen Töchtern und wir werden auch keine eingehen in der Zukunft. Okay. Und das ist unabhängig von was da an Sanktionen passiert. Ich glaube, da gibt es einen moralischen Imperativ und der ist eher unsere DNA geschuldet als irgendwelchen rechtlichen Rahmenbedingungen.
Okay, gut. Also die russische Variante ist also vom Tisch. Trotzdem brauchen Sie neue Züge. Jetzt habe ich gehört, Sie sind gerade wieder unterwegs in der Zugindustrie und holen ein bisschen Angebote rein. Was genau werden Sie da bestellen und wird zum Schluss Siemens sein oder in welche Richtung geht das?
Spannend, woran Sie Informationen herbekommen und ich finde, das ist ja auch ein Stück von meiner Seite ein Kompliment für die journalistische Arbeit, dass Sie immer was zum Diskutieren mit mir haben. Von daher, also wie ich gesagt habe, wir glauben an das Flixtrain-Produkt. Wir hoffen auf bessere Rahmenbedingungen in Deutschland, um quasi auch wirklich das volle Potenzial der Schiene auszunutzen. Dazu wird es irgendwann aus unserer Sicht weiteres Rollmaterial brauchen. Wir glauben auch an unser Produkt in dem Sinne, dass wir uns differenzieren von der Staatsbahn. Und zwar auf der einen Seite wissen wir, wo wir mithalten wollen. Das ist Geschwindigkeit, Reisezeit. Ja? Das heißt, wenn Sie heute auf vielen Verbindungen mit Flixtrain sind wir so schnell, in Anführungszeichen, wie der ICE. Das bedeutet, so schnell meine ich die Reisezeit zwischen 2 Orten. Ja? München, Frankfurt, München-Würzburg, da können wir durchaus mit dem ICE mithalten, genauso auf der ganzen Achse Köln-Hamburg. Bei manchen haben wir uns jetzt deutlich verbessert, sind aber noch nicht ganz am ICE dran. Aber wir haben schon den Anspruch, dass Flixtrain-Fahren nicht heißt, dass ich langsamer oder später ankomme. Was wir aber ganz klar sagen ist, es braucht ein anderes physisches Produkt. Und das andere physische Produkt bedeutet eben, dass wir Sachen weglassen, die nicht für alle Kunden relevant sind. Und dazu wird ein Bordbistro gehören, dazu wird eine erste Klasse gehören. Das sind Sachen, wo wir sagen, das macht Sinn in dem Markt in Summe, aber es muss nicht unser Wertbeitrag für diesen Markt sein. Wir müssen neue Leute gewinnen, die vielleicht eher dann aus dem Auto oder Mitfahrgelegenheit kommen, damit wir eine Verkehrswende schaffen. Das bedeutet, wir müssen sehr lange günstige Preise haben. Wir müssen nicht die Eintrittshürde einer Rabattkarte haben, damit man günstig fahren kann. Und wir lassen bewusst ein paar Sachen weg und haben dafür quasi mehr Plätze im Zug und können so dann günstige Preise bei einer höheren Auslastung anbieten. Das ist schon eine Mischung, die anders ist als die Staatsbahnen. Und nur deswegen, glaube ich, haben wir eine Berechtigung, in dem Markt aktiv zu sein. Einen zweiten ICE braucht niemand, den gibt es schon.
Okay, also Sie bestellen ICE für Arme oder Ryanair auf der Schiene, sowas in dem Stil, muss man sich vorstellen.
ICE für Arme würde ich nicht sagen. Ich glaube, ich habe ein anderes differenziertes Produkt. Ja. Aber ich glaube schon, dass ich Schiene für die Massen machen will. Und am Ende wird die Wende auf der Schiene nur passieren, wenn jeder die Chance hat, Züge zu fahren. Und das ist mit dem aktuellen Produkt aus meiner Sicht nicht möglich, das da draußen dominiert.
Wo sehen Sie denn Flixtrain in 10 Jahren? In ganz Europa oder gar darüber hinaus, wie es schon bei Ihrem Busbetrieb der Fall ist?
Wir haben mit Flixtrain eine ganz klare langfristige Hypothese, dass wir A, in Deutschland weiter wachsen wollen, aber auch einen echten europäischen Zuganbieter bauen wollen. Denn die große Deregulierung auf der Schiene liegt technisch eine ganze Weile zurück in Europa, passiert es in der Realität sehr wenig. Das ist unser Anspruch, dass wir eine europäische Geschichte bauen werden. Allerdings aufgrund der langen Zeiträume, in denen man auf der Schiene denken muss, zuerst mal mit dem klaren Fokus auf Deutschland und unser Geschäft in Schweden und dann langfristig einen wirklichen europäischen Zuganbieter.
Wie gesagt, beim Bus sind Sie ja schon so weit. Wo liegen Sie da inzwischen in der Post-Corona-Zeit? Sind Sie wieder auf Höhe? Oder was muss man sich vorstellen bei der Auslastung?
Ja, es ist fair zu sagen, dass noch nicht alle Märkte sich komplett erholt haben und zurück auf Vor-Corona-Niveau sind. Das ist aber mittlerweile ein gemischtes Bild. Wir haben Märkte global, das heißt unser US-Geschäft, also unser Flix-US-Geschäft, aber auch Länder wie Portugal oder Polen, wo wir schon über Vor-Corona-Level sind. Andere Länder, gerade in Zentraleuropa, brauchen noch ein bisschen. Wir sehen aber eine klare Erholungstendenz und wir sind als Flix wieder in der Dimension, die wir vor Covid waren. Allerdings auch, weil wir bewusst in manchen Ländern gewachsen sind während der Pandemie und natürlich, weil mit Greyhound nochmal ein großer Block dazugekommen ist, der ja auch jetzt quasi Teil der Flix-Welt ist.
Mhm. Greyhound haben Sie angesprochen, das haben Sie für 172 Millionen Dollar gekauft. Ich glaube, der Vorbesitzer hatte mal irgendwann über 3 Milliarden bezahlt. Ist jetzt das so ein richtiges Schnäppchen, das Sie machen konnten, weil es einfach kein Mensch wollte?
Was wir gesehen haben, ist, dass in Greyhound unfassbar viel Potenzial liegt. Nicht nur die Marke, sondern auch dieses Netz ist sehr einzigartig auf der Welt und in den USA sowieso. Und auch was wir organisch nur sehr schwer oder nicht nachbauen können in den USA. Dementsprechend war der Fit und das strategische Potenzial von Greyhound aus unserer Sicht sehr, sehr groß. Und ich glaube, es ist fair zu sagen, dass man natürlich, wenn man in der Pandemie eine Akquisition macht, sicherlich eine bessere Chance hat, eben das Risiko zu nehmen, dass immer noch Pandemie da draußen ist und das Geschäft eben nicht komplett zurückgekommen ist bisher. Und auf der anderen Seite dann eben auch einen günstigeren Preis bekommt. Von daher, wir sind sehr zufrieden mit der Akquisition, weniger wegen dem Preis, den wir bezahlt haben, sondern weil auch nach den ersten 9 Monaten, die wir jetzt da vor Ort sind, wir sehen, dass das Potenzial sogar noch größer ist, als wir uns das erhofft haben.
Und wie viel Rolle spielt eigentlich die Marke, dass man so eine Ikone kaufen kann? Spielt ihr das so ein bisschen mit? Haben Sie alle mit Bier angestoßen und gesagt, hey, wir glauben es nicht, wir haben Greyhound gekauft?
Wir sind an sich sehr rationale Menschen, muss man irgendwas sagen. Ja.
Aber sowas gab es nicht, so einen Moment.
Aber also da muss ich natürlich fairerweise sagen, und ich habe jetzt gerade in der Hand vor mir einen Bieruntersetzer in dunkelblau mit dem Greyhound drauf. ist kein Bier drauf offensichtlich, sondern ist Wasser drauf. Aber ja, ich habe mich natürlich dabei erwischt, dass ich beim ersten Mal in Dallas im Büro war und dann mir einen Modellbus mitgenommen habe und einen Glasuntersetzer mit dem Hund drauf, weil ja, das hat natürlich eine emotionale Bedeutung, dass wir jetzt die Verantwortung für so eine ikonische Marke tragen. Am Ende macht man einen Deal, weil er im Excel funktioniert, weil man strategisch dran glaubt. Aber das Emotionale darf man dann auch zulassen, wenn man weiß, dass man den Deal nicht aus emotionalen Gründen gemacht hat. Von daher, ja, freut uns schon immer noch und macht uns stolz, dass wir die Verantwortung für diese Marke jetzt tragen.
Wann lagern Sie eigentlich den Busbetrieb von Greyhound an einen Subunternehmer aus? Weil, ich meine, der Charme Ihres Modells ist ja die Plattform und nicht die mühsame Kontrolle von Öl- und Luftdruck bei den eigenen Fahrzeugen. Das macht ja keinen Sinn in Ihrem Modell.
Wir sind aktuell voll darauf fokussiert, dass wir auf der einen Seite Technologie zusammenführen von Flix und Greyhound. Da steckt auch der große Wert drin, denn Greyhound ist unterinvestiert über Jahrzehnte. Das heißt, da kann technologisch noch extrem viel passieren. Das Team dort freut sich auch drauf auf die Flix-Technologie. Da wollen wir dieses Jahr so weit vorankommen, dass wir dann die Grundlage für ein echtes gemeinsames Geschäft schaffen. Und das Team in Dallas, das Greyhound macht, ist sehr gut in dem Betrieblichen. Das heißt, ich fange jetzt nicht an, plötzlich zu glauben, ich bin der bessere Busbetreiber, nur weil wir in den USA eine Firma haben, die eben auch Busse betreibt.
Aber wenn die alles richtig gemacht haben, warum waren die denn so am Boden?
Die großen Fehler aus unserer Sicht wurden in der Marktbearbeitung gemacht und in der Investition in Technologie und wie man in den Markt reingeht. Die großen Fehler wurden nicht im Busbetrieb gemacht. Das gibt es ein sehr, sehr starkes Team, das dafür sorgen kann, dass da ein stabiler, sicherer und hochqualitativer Betrieb stattfindet. Und dementsprechend ist das nicht unsere Ambition, das jetzt anzufassen. Wir haben das ja auch in der Türkei noch, dass wir dann mit Kamikotsch eine Firma haben, wo wir die Plattformphilosophie und unsere Technologie einbringen konnten und dadurch auch in dem türkischen Markt wirklich erfolgreich sind gerade. Und auf der anderen Seite aber dort auch immer noch einen eigenen Betrieb haben, den das Team vor Ort managt. Dementsprechend, das ist uns nicht so fremd. Das bedeutet nicht, dass ich, wie gesagt, glaube, dass wir hier in München die besten Busunternehmer der Welt sind. Aber es bedeutet auch, dass ich dem Team das Vertrauen gebe und sage, okay, dann seid ihr eben ein großer Betreiber. Und dann sorgt dafür, dass es gut funktioniert. Und dann konzentrieren wir uns darauf, den Wert zu heben, wo er wirklich steckt. Und das ist in Richtung Kunde.
Wenn wir jetzt alles zusammenfassen, was wir in den letzten 40, 50 Minuten besprochen haben, bin ich vor allem an einem interessiert natürlich. Was bleibt in der Kasse hängen? Verdient Ihr Konzern eigentlich Geld inzwischen? Oder wo liegen Sie da?
Wir waren vor der Covid-Pandemie kontinuierlich nahe oder auf Break-Even. Das heißt, wir haben immer, sag mal, in der Startup-Welt sicherlich konservativer gearbeitet als viele andere. Das heißt, wir haben immer drauf geschaut, haben wir ein tragfähiges Geschäftsmodell und dann bewusst entschieden, dass wir zum Beispiel in neue Länder investieren. Das ging während der Pandemie nicht, muss man ehrlicherweise sagen. Ja, die Flix wird in den Jahren 2020 bis 2022 jeweils klare Verluste schreiben. Allein dessen, weil quasi uns sehr, sehr viel Volumen fehlt auf der Plattform, weil eben die Märkte am Boden waren.
Von welchen Dimensionen reden wir da? Klare Verluste?
Kommentieren wir typischerweise nicht. Ja.
Schade.
Dementsprechend würde ich dabei bleiben. Aber es ist natürlich schon, also ich muss ja schon sagen, dass das was ist, was uns sehr getroffen hat und was uns auch, und wir hatten da sicherlich auch das Glück, dass wir 2019 finanziert haben und dementsprechend gut finanziert in diese Krise reingelaufen sind und dann eben aus eigener Kraft durchgekommen sind. Allerdings bin ich auch jetzt ehrlicherweise sehr froh, dass wir jetzt ganz klar sehen, dass die Pandemiezeit sich dem Ende neigt und dass eben auch die Passagiere jetzt wieder zurückkommen. Ostern war gut. Wir schauen jetzt sehr optimistisch auch auf die kommende Woche mit das Himmelfahrtswochenende, was in vielen Ländern Feiertage sind. Und wir schauen auch optimistisch auf den Sommer, dass die Menschen reisen wollen. Und das ist schon sehr wichtig für uns als Geschäft, dass wir dann auch in den kommenden Jahren wieder dahin kommen, wo wir uns wohlfühlen, nämlich dass wir zeigen, dass wir als Firma profitabel arbeiten können und dann bewusst investieren und nicht quasi alimentiert werden müssen.
Mhm. Apropos Finanzen, der letzte Kassenwart, der letzte Finanzchef hat nach nicht mal einem Jahr bei Ihnen das Handtuch geworfen, dann war der Job lange Zeit vakant. Ist so ein Gründertrio eigentlich eine verschworene Gemeinschaft von Freunden, die wegen unzähliger Bierabende und gemeinsamer Urlaube nach eigenen Gesetzen funktioniert und auch Widerspruch von Externen vielleicht kaum zulässt? Gibt es diese Gefahr?
Aus meiner Sicht ist es definitiv so, dass ein gründergeführtes Unternehmen anders funktioniert als ein rein extern geführtes Unternehmen. Und das ist, glaube ich, auch jedem bewusst. Das kann aber eine sehr große Stärke sein, weil wir einen anderen Bezug zu diesem Unternehmen haben. Und ich glaube, das hat sich in der Covid-Pandemie durchaus als Stärke herausgestellt, dass wir eine sehr klare, langfristige Vision für diese Firma haben. Der Greyhound-Deal ist ein Beispiel davon, den man vielleicht nicht macht, wenn der Vertrag nur 3 Jahre läuft, aber schon macht, wenn es die eigene Firma zumindest in einem gewissen Prozentsatz noch ist und man eher die Perspektive hat, wo möchten wir in 10, 20 Jahren stehen. Von daher glaube ich, ist das sehr positiv. Auch was Kultur des Unternehmens angeht, haben wir viel größere Möglichkeiten, Kultur zu prägen im Sinne, positiven Sinne. Und das, was Sie ansprechen, ist eine Gefahr, die ich sehe, die wir aber ganz bewusst versuchen zu vermeiden. Wir haben jetzt.
Also den Finanzchef haben Sie rausgemobbt, oder wie?
Wenn Sie mit Christoph Debus schon mal zu tun hatten, der ist ja ein sehr starker Charakter. Ich glaube, wir haben jemanden gefunden, wo ich sehr, sehr stolz bin, dass er bei uns angefangen hat. Denn er hat Erfahrung in Firmen, in verschiedensten Situationen, große Firmen, auch größer als Flix, als CFO und als CEO. Also ein extrem starker Manager, mit dem ich auch persönlich extrem gut zurechtkomme. Und dementsprechend zeigt es ja eher unsere Ambition zu sagen, wir brauchen ein starkes Management. Wir haben auch Leute innerhalb der Firma nochmal befördert und unsere Verantwortung da weiter delegiert. Das heißt, wir wollen ganz bewusst, dass es eben keine Gründershow ist, sondern wir die Kultur und die Langfristigkeit aus dieser aus dem Gründereinfluss nutzen. Auf der anderen Seite ein super starkes Management-Team bauen, das dann eben auch Kontra geben kann, mit dem man offen diskutiert und das mutig Verantwortung annimmt. Und das haben wir, glaube ich, jetzt geschafft. Und deswegen bin ich da sehr happy, dass Christoph an Bord ist.
Aber Sie sind mir ausgewichen. Warum ist der ursprünglich Finanzchef gegangen? Also nach so kurzer Zeit? Gab es da Streit? Oder?
Ich glaube, es ist guter Usus, dass man nicht im Nachhinein diskutiert. Wir haben uns am Ende einvernehmlich getrennt. Und ich glaube, wir sind sehr happy mit dem, wie wir heute aufgestellt sind.
Bleiben wir nochmal bei der verschworenen Gründergemeinschaft. Ihr Mitgründer Jochen Enger, der wechselt ja jetzt in der neu gegründeten Flix SE auf den Aufsichtsratschefposten. Das wirkt ja so ein bisschen wie Gründerkungelei, oder? Man kontrolliert sich selber. Saubere Compliance sieht anders aus, Herr Schwemmlein, oder nicht?
Ich glaube, was wir damit zeigen als Gründer, ist, dass wir wirklich uns da einbringen wollen, wo wir den meisten Mehrwert für die Firma schaffen. Und Sie haben durchaus recht, der Aufsichtsrat, also im Aufsichtsrat zu sein, wird gerade in den nächsten Jahren für uns sehr, sehr wichtig sein, wie der Aufsichtsrat aussieht. Dementsprechend wollen wir da als Gründer auch eine Stimme haben. Ich bin sehr froh, dass Jochen diese Stimme sein wird und da die Verantwortung annimmt. Auf der anderen Seite muss ich ja auch ehrlich mal sagen, klar sind wir freundschaftlich verbunden. Allerdings ist ein Aufsichtsrat, der eben das Geschäft sehr gut kennt und der eben auch sehr starke Meinungen hat, und das trifft, glaube ich, auf alle uns drei Gründer zu, auch jemand, der mich als CEO challengen wird. Dementsprechend habe ich mir da, glaube ich, nicht das Setup gebaut oder wir uns das Setup gebaut, auf dem wir am einfachsten durchkommen, sondern eins, wo wir überzeugt sind, dass es am besten für die Firma ist.
Aber von außen betrachtet sieht es so aus. Das müssen Sie zugeben. Ich meine Sie kennen sich seit jetzt über 10 Jahren eng beisammen in vielen Bereichen, die logischerweise die gleiche Meinung, sonst wäre Flix nicht so gewachsen. Da besteht doch die Gefahr, dass man zusammen die Kontinuität wahrt und mögliche Angriffe abwehrt und andere Meinungen. Die Gefahr besteht doch.
Ja, wenn Sie uns einen Aufsichtsrat anschauen, dann ist das ja ein Aufsichtsrat, der quasi sehr viel verschiedene Shareholder aktuell repräsentiert und dementsprechend auch da Raum für offene und gerne auch kontroverse Diskussionen bietet. Ja. Das heißt, wir sehen die Gefahr ehrlicherweise gar nicht. Ich glaube, es ist sehr positiv, dass mit Jochen jetzt da jemand eine stärkere Rolle einnimmt, der das Geschäft sehr, sehr gut kennt und dementsprechend in Diskussionen auch ein starkes Gewicht haben wird. Das ist sicherlich sehr positiv für die Firma. Auf der anderen Seite ist es schon auch noch ein Gremium, wenn Sie durch die Leute gehen. Die haben alle sehr starke Meinungen und ich diskutiere mit allen sehr intensiv und ehrlicherweise ist es eher positiv, wenn ich da mehrere starke Charaktere habe, Von daher suche ich mir da auch keinen einfachen Aufsichtsrat, sondern einen, der dazu führt, dass wir als Firma bessere Entscheidungen treffen.
Haben Sie eigentlich gewürfelt, wer von euch dreien Gründern in den Aufsichtsrat geht? Oder war es klar? Oder sind dann doch Sie der Chef und sagen, hey Jochen, das musst du jetzt machen? Oder wie lief das ab?
Nein, wir drei sind absolut gleichberechtigt in unseren Diskussionen, die wir führen. Wir machen das schon sehr lange. Wir haben auch eine gemeinsame Investmentfirma, die die Anteile an Flix eben hält. Das heißt, wir drei sind absolut gleichberechtigt. Und was wir machen ist, wir treffen uns sehr regelmäßig, sitzen zusammen, diskutieren über nicht nur die Entscheidungen, die morgen anstehen, sondern über den Plan für die nächsten 3, 5 und 10 Jahre. Nicht auch nur Flix, sondern auch wir persönlich. Das heißt, wir haben einen sehr, sehr offenen Umgang miteinander und versuchen daraus dann die richtige Schlussfolgerung zu ziehen, was einzelne Entscheidungen angeht, was unsere Rollen angeht, etc. Das heißt, also wir sind da über ehrlicherweise auch eher 2 Jahre Diskussion gemeinsam zu dem Schluss gekommen, dass das beste Setup nach vorne raus ist. Und dementsprechend gibt es da keinerlei Ansagen, sondern eine offene Diskussion und eine gemeinsame Meinung, zu der man steht.
Den neuen Finanzchef, Herrn Debus, haben Sie ja schon erwähnt. Soll der jetzt den Börsengang vorbereiten?
Für uns ist wichtig, dass wir als Firma auf der einen Seite unsere Ziele erreichen, gerade auch das, was ich angesprochen habe, in Richtung 23, 24, dass wir klar zeigen können, wir sind eine Wachstumsfirma, die profitabel arbeiten kann. Das ist unsere Ambition, die wir als Priorität haben, dass wir in Summe eine Firma bauen, die langfristig unabhängig ist. Wir haben diese Firma nicht gegründet, um sie irgendwann zu verkaufen, sondern wir glauben, dass Flix eine starke, eigenständige Rolle in der Mobilität von morgen haben soll. Dementsprechend ist das natürliche Zuhause von so einer Firma irgendwann der Public Market. Das steht allerdings nicht kurzfristig an, denn aktuell befinden wir uns immer noch in der Endphase einer Pandemie. Wir haben noch viele strategische Aufgaben vor uns. Die Integration von Greyhound, Flix Train, Sie haben einiges davon heute angesprochen. Dementsprechend klarer Fokus von uns darauf. Aber dass wir als Firma dahin kommen möchten, dass wir grundsätzlich Public Market ready sind, ja, das würde ich schon sagen. Das heißt nicht, dass man danach ein IPO machen muss. Das bedeutet aber, dass ich viele Dinge, die ich an der Denke schätze, was Governance, was Prozesse angeht, wir auf jeden Fall jetzt einführen wollen, weil es uns als Firma, glaube ich, auch besser macht.
Nach dem Börsengang sind Sie dann noch reicher. Wie fühlt es sich eigentlich an, heute schon zu den 500 reichsten Deutschen zu gehören?
Ich finde es schön, dass wir die Möglichkeiten haben, mit Flix wirklich einem wichtigen Thema, nämlich Mobilität, zu gestalten. Und natürlich ist unternehmerischer Einsatz auch damit verbunden, dass man auf dem Papier Anteile hat, die dann einen Wertgewinn haben. Ehrlicherweise, wer mich kennt, weiß, ich bin ein sehr bodenständiger Mensch und das trifft auf uns alle drei zu. Dementsprechend persönlicher Reichtum ist nicht das, was uns primär treibt. Das ist wirklich, und das klingt vielleicht komisch oder klingt abgenutzt, aber für uns ist die Begeisterung für das unternehmerische Handeln immer noch der Grund, warum wir jeden Morgen aufstehen und aktiv werden. Allerdings ist es natürlich schön zu wissen, dass man finanziell sich hoffentlich nicht zu viele Sorgen machen muss. Aber jetzt für das Geld am Konto alleine mache ich das hier nicht. Ja,
es wäre Ihnen also egal gewesen, wenn Ihre Grünen sich mit der Vermögensteuer durchgesetzt hätten?
Ich würde zum Beispiel, also tatsächlich habe ich dann differenzierten Blick drauf. Ich glaube, Vermögensteuer ist einfach die falsche Besteuerung. Aber zum Beispiel wäre ich der ganz klaren Meinung, dass eine Erbschaftssteuer, die in relevanter Höhe auch auf Betriebsvermögen und ohne irgendwelche Privilegien durchaus Sinn macht. Ich glaube, da ist in unserer Gesellschaft was ins Rutschen geraten, dass sich Reichtum bei wenigen Leuten ballt. Also wenn Sie mich heute da ganz spezifisch drauf fragen, ich finde es okay, dass ich eine relativ hohe Steuerlast habe. Das ist in Ordnung. Ich verdiene genug Geld. Auf der anderen Seite glaube ich, ist eine Vermögensteuer der falsche Weg, weil es eine Substanzbesteuerung ist. Aber ich sehe auch nicht, warum man auch Betriebsvermögen steuerfrei übergeben sollte. Und wenn Sie sich die Liste der reichsten Deutschen anschauen, da sind sehr viele, die das einfach geerbt haben. Und es sei jedem gegönnt in dem Sinne. Ich glaube aber nicht, dass das für eine Gesellschaft richtig ist. Und von daher, ich hätte da nichts dagegen, wenn da bei meinen Kindern bedeutend weniger ankommt, als man unternehmerisch erarbeitet hat.
Die sind aber noch nicht in dem Alter, dass sie es noch verhindern wollen, oder?
Nee, die sind
Genau, die Diskussion kommt dann noch. Was ist der größte Luxus, den Sie sich bis jetzt geleistet haben?
Das ist schwer zu sagen. Ich bin ja nicht so ein Luxusmensch. Ja. Weil ich habe jetzt so diese ganzen klassischen Statussymbole bedeuten mir ehrlicherweise sehr wenig. Ja. Meine T-Shirts kosten irgendwie 10 Euro, meine Hosen 20. Das heißt, ich bin niemand, der so Statussymbole Wert legt. Ich glaube, der größte Luxus, also auch das meine ich ernst, und ist quasi die Flexibilität, die ich habe. Ja, und ich gebe Ihnen einfach als Beispiel. Ich bin heute zu Hause im Homeoffice, weil ich heute Morgen meine Kinder in die Kita bringen wollte und es dann nicht zeitlich geschafft hätte, in die Arbeit zu gehen. Das sind Dinge, die mir extrem wichtig sind. Die hängen teilweise auch mit Geld zusammen, weil man sich das auch ermöglichen kann, dann diese Flexibilität zu haben. Aber das ist wirklich was, dass ich mir im Prinzip die Zeit kaufe, die ich und wie ich die verbringen will. Da versuche ich sehr drauf zu optimieren. Das bedeutet nicht, dass man wenig arbeitet, aber diese Flexibilität und diese Zeit für die Familie, das versuche ich mir schon zu ermöglichen. Und das ist sicherlich ein Privileg, das ich da gerade habe.
Sieht das Ihre Frau auch so, dass Sie genügend zu Hause machen?
Ich denke schon, müssen Sie aber meine Frau fragen. Darf ich jetzt wahrscheinlich nicht urteilen.
Dann werden wir das im nächsten Podcast nachholen. Herr Schwemmlein, hier kommt die ultimativ letzte Frage. Welchen privaten Traum wollen Sie unbedingt noch verwirklichen?
Das ist eine sehr gute Frage. Und es ist ein bisschen beängstigend, dass ich keine echte Antwort drauf habe.
Barfuß auf dem Mount Everest oder nach New York schwimmen oder so. Es gibt ja die ersten Dinge.
Ja, ich sehe das ja sehr viel. Und also ich finde das ja beeindruckend, was Menschen machen und erreichen und als ihre persönlichen Ziele definieren. Also ganz ehrlich, wenn ich
ganz
mit
ehrlich.
Was für mich das Schönste ist, ich habe in den Jahren, die ich bei BCG war und auch in den Anfangsjahren der Gründung, sehr wenig Zeit für wenig Menschen gehabt. Ja, ich habe es geschafft, meine quasi engste Familie noch zu sehen. Aber ich habe so mit meinen Brüdern wenig Kontakt gehabt, mit meinen Freunden gar nicht zu sprechen. Und das waren lange, lange Jahre, wo ich quasi nur gearbeitet habe. Und ich versuche heute, das zu schaffen, dass ich Freunde zusammenfinden, indem ich Leute einlade, wir gehen zusammen auf die Wiesen, auf der anderen Seite Familie einlade, wir machen zusammen Urlaub. Das ist nicht, dass ich mich in dem Urlaub, da würde ich mich besser erholen wahrscheinlich, wenn ich nicht mit meinen Eltern und meinen Brüdern und deren Familien zusammen im Urlaub war.
Hoffentlich hören die jetzt nicht zu.
Mhm. Die dürfen das schon hören, das wissen die auch. Es macht mich aber glücklich, das gemeinsam zu machen, weil ich meiner Familie das ermöglichen kann, zusammen zu sein. Und das ist ein persönlicher Traum für mich, dass wir es schaffen, als Familie und auch mit Freunden sehr viel Zeit zu verbringen und ich in ein paar Jahren dastehe und sage, nee, ich war unternehmerisch tätig, ich habe da großen Teil meines Lebens investiert, aber ich habe eben auch glückliche Beziehungen und das ist was, das sollte man nicht vergessen und das ist das, woran ich wirklich arbeite und das ist der persönliche Traum.
Herr Schwemmlein, vielen Dank für das interessante Gespräch.
Vielen herzlichen Dank.
Und wer jetzt noch wissen will, wie und warum der Wolfsburger Volkswagen-Konzern bei der Verkehrswende mit existenziellen Softwareproblemen kämpft, sollte sich am besten gleich auf vivo.de/chef-abo ein sehr günstiges Abonnement der Wirtschaftswoche besorgen. Es lohnt sich. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und eine gute Zeit bis zum nächsten Chefgespräch. Kritik, Lob und Anregungen schicken Sie bitte wie immer an balzli@vivo.de. Für eine positive Bewertung dieses Podcasts bin ich Ihnen ewig dankbar. Bleiben Sie gesund.